Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast. Heute gibt es die Awards, die wichtiger sind als der Ballon d'Or. Mit dabei, der Henrik.
Ja, guten Abend, wir machen mal wieder eine nächtliche Aufnahme. Wir haben 20 vor 1. Aber ja, das ist ja bei uns Standard.
Genau, die Awards, die wir verteilen werden. Transfer des Jahres, Spieler des Jahres, Enttäuschung des Jahres, Überraschung des Jahres, Talent des Jahres und Team des Jahres. Womit möchtest du denn starten?
Also ich finde, bei manche Awards sind ziemlich offensichtlich, was man da sagen wird, manche eher weniger, da können wir eigentlich was Offensichtlicheres nehmen, oder?
Okay, dann starten wir mit dem Team des Jahres, da habe ich Schalke 04. Nee. Haben wir natürlich FC Bayern München, alle 5 Titel gewonnen. Ja, holpriger Start in die Saison gehabt, 5-1 war es gegen Eintracht Frankfurt verloren, danach Niko Kovac rausgeworfen. Hansi Flick geholt, alle 5 Titel gewonnen. Ich denke mal, da wurde auch schon in den letzten paar Monaten intensiv drüber gesprochen.
Ja, also wirklich viel kann man dazu nicht sagen. Ich meine, Trippelsieger geworden und der Hansi Flick, der hat ja erst mitten in der Saison übernommen. Und wenn man überlegt, dass Kovac in der gleichen Saison mit dem gleichen Team hat er 4-1 in Frankfurt verloren und Flick gewinnt da mal die Champions League mal eben und Meisterschaft von Diego Kalon dazu. Also ja, Team des Jahres, was willst du anderes sagen als Bayern? Klar.
Wenn du jetzt nicht Bayern nennen müsstest, also ein anderes Team, welches wäre es? Ich kann ja schon mal anfangen, bei mir hätte ich da Union Berlin im Kopf. Letzte Saison gar nicht in den Abstiegskampf geraten, vielleicht hat man ein, zwei Spieltage mal darüber nachgedacht, ob man sie unten reinpacken könnte. Am Ende war es recht souverän. Und dann im Sommer überragende Transfers gemacht. Ich denke da an Max Kruse, unter anderem natürlich Gieselmann, andere, der Torhüter auch, Lute und so weiter. Da hat man einiges getan in diesem Sommer und steht jetzt verdient auch fast auf dem Europa-League-Platz. Und wenn ich ein zweites Team des Jahres nennen müsste, dann wäre es Union Berlin.
Ja, also völlig verständlich. Ich meine, die sind ja aktuell auch schon wieder Sechster, also das heißt schon wieder, die sind Sechster, das ist überragend. Wenn wir uns auf Deutschland beziehen, sage ich mal, dann würde ich auch Union Berlin nennen. Natürlich muss man dann aber auch eigentlich im gleichen Zug VfB Stuttgart nennen. Ich finde, man kann auch RB Leipzig sagen. Ich meine, die sind im Champions League Halbfinale gekommen, sind jetzt auch gerade wieder Dritter, 2 Punkte hinter Bayern, den Ersten. Spielen eine super Saison, jetzt auch gerade gestern im DFB-Pokal souverän weitergekommen. Dann im DFB-Pokal waren die dieses oder letztes Jahr im Finale?
Leipzig, letztes Jahr. Dieses Jahr war Finale Leverkusen
gegen Bayern. Ich erinnere mich. Ich dachte, das wäre dieses Jahr. Aber Leipzig, finde ich, kann man auch nennen, wenn wir jetzt aus deutscher Sicht bleiben. Sonst fällt mir aus deutscher Sicht kein anderes Team ein. International könnte man jetzt vielleicht noch so ein Team wie Liverpool nennen, aufs ganze Jahr gesehen. Aber die haben in der Champions League auch ein Stück weit enttäuscht. Also, ja, schwierig. Spanien auch mit Real und Barca auch nicht wirklich konstant. Dann Frankreich, okay, Paris waren im Champions League-Finale, wurden Meister. Lyon, Halbfinale. Ja, die Teams könnte man alle noch nennen, aber an Bayern führt auf Platz 1 quasi in dieser Kategorie einfach keinen Weg vorbei.
An Robert Lewandowski führt als Spieler des Jahres, glaube ich, auch kein Weg vorbei. Überragende Statistiken, das Gleiche gilt, was für Bayern geht, auch für ihn natürlich, alles gewonnen. Jetzt noch The Best, der Award der UEFA gewonnen. Wenn man Spieler des Jahres nennen müsste, ich denke mal, da gibt es doch nicht mal jetzt irgendeinen Zweiten, der ansatzweise an ihn rankommt, da muss man auch Robert Lewandowski nennen.
Auf jeden Fall, ja. Also, da jetzt irgendjemand anders zu nennen wäre, keine Ahnung, dann will man nicht, dass man da Lewandowski sagt. Absolut auch der Platz 1 da in diesem Award. Und dann Platz 2 zu sagen, finde ich extrem schwierig, um ehrlich zu sein. Also,
ja, ich denke dann an Haaland. Haaland, Kimmich, Thiago, in die Richtung würde ich denken.
Ja. Klar, sicherlich werden auch einige wieder Ronaldo und Messi sagen.
Ja, wenn man, okay, wenn man international geht, gut, aber ich denke mal, dann sind die Argumente recht schwach, wenn man Messi oder Ronaldo argumentieren möchte. Ronaldo einen Titel gewonnen mit Juve, das war die Liga, im Achtelfinale, glaube ich, der Champions League ausgeschieden. Auch nichts gut und Messi keinen einzigen Cup geholt. Auch das war eher
Ja,
harmlos.
vielleicht stimmt absolut. Vielleicht werden auch manche Mbappé sagen. Aber da ist halt auch wieder Lewandowski natürlich die absolute Nummer 1 da. Und ja, bei der Nummer 2, da kann man, glaube ich, echt einige Namen sagen. Und natürlich auch je nachdem, wie man es sieht. Ob man es jetzt wirklich nur auf Deutschland bezieht, also auf die Bundesliga, oder halt auf international gesehen. Aber egal ob international oder national, Lewandowski ist in der Kategorie die Nummer 1.
Die Überraschung des Jahres. Auch da haben wir schon fast zwei Teams genannt oder haben die zwei Teams genannt, die da auch mehr oder weniger reinziehen. Union Berlin und VfB Stuttgart. International würde ich da definitiv Lyon sagen. Wie sie ins Halbfinale gestürmt sind, der Champions League war schon sehr fantastisch, da auch für Bayern erwartbar schwere Gegner waren. Wenn man sonst noch Teams nennen müsste, würde ich in der vergangenen Saison zwischenzeitlich noch Sheffield da benennen, die auf einem guten Europa-League-Platz standen und Champions League am Ende nach Corona nicht mehr gut gespielt haben nach der Corona-Pause und jetzt auf dem letzten Platz spielen, 13 Spiele, einen Punkt geholt haben und wären nur einer der frühesten Absteiger in der Geschichte der Premier League. Nichtsdestotrotz würde ich sie da benennen. Und Überraschung des Jahres, auch da, wenn man jetzt weiter auf die aktuelle Saison blickt, dann AC Milan natürlich, die aktuell die Tabelle in der Serie A anführen. Auch heute mit einem wichtigen Sieg gegen Lazio Rom. Auch nach Spanien kann man dann natürlich blicken. Da müsste man in Richtung Real Sociedad blicken, die lange die Tabelle angeführt haben. Mittlerweile nicht mehr. Sind, glaube ich, auf 3 gerutscht, nachdem sie 2:0 gegen Atletico am Dienstag verloren haben. Das sind die Teams, die mir jetzt erstmal in den Kopf stoßen.
Ja, kann ich bis jetzt so absolut unterschreiben. Also da würde ich bei jedem Team auch sagen, ja, ist in gewisser Weise eine Überraschung. Wenn wir jetzt nochmal in Deutschland bleiben, könnte man diese Saison, finde ich, zum Beispiel auch VfL Wolfsburg sagen. Klar ist ein bisschen schwierig, weil die Europa League Qualifikation am Anfang der Saison vermasselt haben. Und das sollte man ja eigentlich schaffen als deutscher Verein. Aber ich meine, es ist ein aktueller Platz 4. Es ist ein Champions League Platz, deswegen natürlich da auch wieder RB Leipzig und Bayer Leverkusen könnte man auch nennen. Gerade Champions League betrachtet könnte man Gladbach nennen, aber durch Platz 8 in der Bundesliga auch eher kritisch. Und
Ja.
international würde mir dann auch vielleicht noch Atalanta Bergamo einfallen, die in der Champions League auch
Oh ja, grandioser
weit
Fußball.
gekommen sind und in Italien spielen ja auch mittlerweile eine einigermaßen große Rolle. Ja, da die würden jetzt noch einfallen.
Ein weiterer Name, den man nicht vergessen darf, ist natürlich Sevilla. Wieder die Europa League gewonnen. Champions League jetzt im Achtelfinale, da treffen die auf Dortmund. Okay, in der Liga leichte Probleme, allerdings, wenn man das Nachholspiel gewinnt, kann man auf Platz 3 rücken. Und auch sie sollte man da nicht unterschätzen, wenn man diesen Award Überraschung des Jahres verteilt. Wie konstant dieses Team in der Europa League performt, ist schon sehenswert. Jetzt in der Champions League, da muss man natürlich blicken, gegen Dortmund auch einen sehr schweren Gegner erwischt. Anderes Team, welches man aus aktueller Saison noch nennen kann, ist natürlich Leicester und auch aus der vergangenen Saison, wo man lange Zeit Dritter war und genau zu einigen Spieltagen und dann am letzten Spieltag abgerutscht ist. Man stand auf Platz 3 am 37. Spieltag, am Ende stand man auf Platz 5, ganz bitter. Aber Leicester ist auch ein Team, welches die letzten Jahre, nachdem sie den Titel gewonnen haben, einige wichtigen Spieler verloren haben, jetzt langsam wieder kommen und ein sehr konstantes Team haben, welches immer wieder performt.
Ja, das stimmt. Die kann man auf jeden Fall auch nennen und kommen. Dann werfe ich auch noch eine Mannschaft in den Ring. Für diese Saison Sassuolo aus der Serie A. Sind ja auch gerade noch vor Juve und
Ja.
Atalanta. Ja klar, die haben, glaube ich, beide noch ein Spiel weniger. Und können die rein theoretisch, glaube ich, noch überholen. Aber trotzdem auch Platz 4 aktuell ist sehr, sehr gut. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt auch noch auf die zweite Liga erweitern würden, dann wird die Liste ewig lang. Da könnte man Kiel, Fürth, Bochum nennen, aber ja, die lassen wir jetzt mal raus, ne, die zweite Liga.
Enttäuschung des Jahres, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Ich denke mal, ganz oben auf der Liste kann man nur ein Team haben. Der FC Schalke 04. 29 Spiele ohne Sieg in der Liga, im Pokal, jetzt immer in meiner dritten Runde, Ulm in der zweiten Runde besiegt. Zweimal den Trainer gewechselt. Am Anfang ist man mit Wagner in die Sonne gegangen, den hat man dann gekickt, hat dann Baum geholt. Den hat man dann jetzt kurz vor Weihnachten entlassen, hat für zwei Spiele dann Huub Stevens geholt. Und jetzt soll ein 66-jähriger Trainer namens Groß übernehmen. Habe ich schon in unserem Chat geschrieben. Der sagt mir jetzt persönlich recht wenig. Ist er nie so groß auch in meiner Erscheinung getreten? Was sagst du zu dieser Personalie?
Ich kannte ihn jetzt nur, weil ich vor einer Woche mal gelesen habe, dass er da vielleicht bei Schalke jetzt anfängt. Sonst kannte ich ihn vorher auch nicht. Aber der war auf jeden Fall mal in der Bundesliga aktiv, habe ich jetzt auch schon gelesen. Ja, ich glaub, bei Stuttgart vor 10 Jahren war das ungefähr, aber 10 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich weiß nicht, wie man ihn jetzt einschätzen soll. Wir werden sehen, ob er den Tasmania-Berlin-Rekord noch fernhalten kann von Schalke oder nicht und wie es dann allgemein weitergeht. Bin ich jetzt weder positiv noch negativ eingestellt, weil ich will ihm einfach mal die Chance geben und gucken, okay, wie spielt denn Schalke nächstes Jahr? Und dann werden wir in einigen Wochen die Antworten wissen, ob das ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Und allgemein jetzt zum Award, natürlich ist Schalke da auch als erstes zu nennen, gerade aus deutscher Sicht, aber selbst international betrachtet. Klar könnte man auch Barcelona sagen, weil die auch viel größeres Prestige haben, sage ich mal, weltweit gesehen. Aber ich meine, kein Spiel gewonnen in 2020, das sagt eigentlich alles. Wobei, nee,
Ja, und
die
das
haben
auch
Anfang
so
Januar
einer
gewonnen,
wie.
das letzte Spiel. Die Aussage war nicht ganz richtig.
Genau, gegen Gladbach. Gegen Gladbach am
Ja.
18.01. Und auch, ich habe mir die Torschützenliste angeguckt. Auf Platz 1 von Schalke ist Benito Raman mit 6 Toren. Und auf Platz 2 ist Weston McKennie mit 4 Toren, der jetzt schon seit August nicht mehr für Schalke gespielt hat. Oder zuletzt gespielt hat er im Juni für sie. Und dann kommt dann vier verschiedene Spieler mit 4 Toren auf Platz 3. Auch Caligiuri, der auch schon lange Zeit da nicht mehr spielt. Unfassbar, was da aktuell abgeht. Ich denke mal, über dieses Thema wurde auch lang genug gesprochen. Ich habe gerade nochmal die Personalie Christian Groß ergoogelt. Zuletzt hatte die Nationalmannschaft von Zamalek geführt, hat da 2018 die südägyptische Trophäe gewonnen und 2019 den African Confederation Cup. In 32 Jahren kam er auf 16 Titel, keine schlechte Bilanz, aber ich denke mal, wir können jetzt wenig zu diesem Personal sagen. Man kann Schalke nur Glück aufwünschen, wie sie schon sagen, dass da jetzt zumindest mal ein paar Siege zustande kommen. Denn Schalke ist ein Team, da sind sich, denke ich mal, alle Fußballfans einig, gehören nicht in die zweite Liga. Das sagen, denke ich mal, auch die Dortmund-Fans. Denn ja, so ein legendärer Club und ich sage mal so eine zweite Liga ist bei Schalke, wenn man den Worten von Schneider und anderen glauben darf, möglicherweise auch mit einer Insolvenz gleichzusetzen, beziehungsweise mit einem finanziellen Untergang auf jeden Fall und auch Verkauf einiger Spieler, da muss sich ein Knoten lösen, da muss ein Knoten platzen. Ob das geschehen wird, müssen wir jetzt abwarten. Christian Große dafür sorgen. Was ist denn jetzt deine Prognose? Glaubst du, sie können den Abstieg verhindern oder glaubst du, das wird sehr, sehr schwer?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, das ist die allerletzte Chance mit dem Trainer. Wenn da in den nächsten Spielen oder sage ich jetzt mal im Januar das genauso weiterhin aussieht, dann ist für mich der Zug definitiv abgefahren. Weil man muss jetzt auch ehrlich sagen, nach der Niederlage jetzt gegen Bielefeld, ich meine, Bielefeld vor der Saison haben wahrscheinlich die meisten gesagt, jo, Platz 18 war schön mit euch, aber wird nichts. Und selbst die gewinnen auf Schalke. Also mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es sieht sehr, sehr schlecht aus. Vielleicht gibt es jetzt neuen Wind, vielleicht gibt es eine neue Mentalität auf Schalke. Die starten vielleicht mit einem Sieg gegen Hertha jetzt direkt. Ich meine, Hertha ist jetzt auch nicht so gut drauf aktuell. Und dann sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ganz anders aus und Ende Januar stehen sie vielleicht nicht mal mehr auf dem direkten Abstiegsplatz. Aber das muss man jetzt doch erstmal hinkriegen. Es bleibt abzuwarten. Wenn ich jetzt irgendwie eine Prozentzahl sagen müsste, wäre ich mittlerweile auf jeden Fall eher bei ja, sie steigen ab, also über 50% als unter. Das auf jeden Fall.
Hast du noch andere Enttäuschungen im Kopf? Wenn ich noch an Enttäuschung denke, dann muss ich an Hamburg denken, die den Aufstieg wieder nicht hinbekommen haben, trotz guter Gelegenheiten am vorletzten letzten Spieltag. Aktuell stehen sie auf Platz 2 in der Tabelle mit 26 Punkten, allerdings ist Fortuna auf Platz 5 nur 3 Punkte hinter ihnen. Sprich, da ist alles recht offen. Nach 13 Spieltagen standen zwischenzeitlich nach einigen Spieltagen in der aktuellen Saison sehr gut da. Mittlerweile wieder, okay, ist immer noch Platz 2, aber könnte besser sein. International ist es für mich, glaube ich, Manchester City, da sie mittlerweile über 1 Milliarde investiert haben unter Guardiola. Am Ende ist eine Trophäe rausgesprungen, der FA Cup, den man schlussendlich gewonnen hat. Aber gegen Lyon ausgeschieden, Viertelfinale der Champions League. Keine Chance auf die Trophäe in der Premier League gehabt, das muss man also knallhart sagen. Sicher Zweiter geworden, allerdings keine Chance auf den ersten Platz gehabt. Sie würde ich da noch auf jeden Fall mit benennen. Natürlich Barcelona. Wenn man aufs ganze Jahr blickt, die 8-2-Niederlage, keine Chance. Okay, sie hatten große Chance auf die Meisterschaft, haben sie dann komplett verspielt. Das wären jetzt so die zwei großen Namen, die mir einfallen würden.
Ja, also klar, wenn wir jetzt der Bundesliga bleiben, könnte man auch allein wegen der Saison sicherlich Mainz nennen. Man könnte auch Köln nennen, die zwar jetzt auch gegen Dortmund vor ein paar Wochen den ersten Sieg seit langem hatten, aber trotzdem waren einfach die letzten Monate jetzt nicht so genial. Hertha würde ich genauso nennen. Bremen finde ich auch super lucky noch in der Liga geblieben und jetzt diese Saison haben sie auch nur gegen Bielefeld und Schalke gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ja, klar, aktuell 13. Platz und ich meine, es gibt genügend schlechte Teams dieses Jahr in der Bundesliga, deswegen sieht es jetzt nicht so dramatisch aus. Aber ich meine, letzte Saison gab ja auch die Ansage, Europa League wollen wir schaffen und dann wissen wir alle, wie es geendet ist. Wenn wir jetzt national bleiben, die ganzen Teams, die ich jetzt gerade genannt habe, international stimme ich dir auch erstmal zu. Man könnte allein wegen der Saison schon Arsenal nennen.
Oh ja.
Bei denen läuft es ja gerade richtig, richtig gut.
Platz 15, ah, da muss man auch, eigentlich muss man die Aussage wieder revidieren, wie ich finde, denn man hat immerhin zwei Pokale dieses Jahr gewonnen. Wenn man beide Seiten betrachtet der Medaille, also nicht nur die zweite Saisonhälfte, sondern auch die ersten, dann war es gar nicht so schlimm. So ehrlich muss man auch mal sein. Arteta hat eine sensationelle Saison gehabt, nachdem er geholt wurde, hat fast nur irgendwie es nicht im Champions League geschafft, hat mit ihnen den Carabao Cup gewonnen, hat mit ihnen den EFL Championship Cup gewonnen gegen Liverpool. Und wenn man jetzt diese Saison rauslässt, wo sie auf Platz 15 befinden, würde ich sie nicht unbedingt Enttäuschung
Ja, auf
nennen.
jeden Fall nicht Enttäuschung des Jahres, aber man kann, finde ich, Enttäuschung aus dieser Saison sagen.
Ja.
Klar, am Anfang waren sie auch nicht so verkehrt, aber jetzt läuft es ja seit Wochen einfach überhaupt nicht mehr mit denen. Dessen sind die mir die halt gerade eingefallen. Ja, sonst in England, wie soll man das Sheffield nennen? Kann man eigentlich auch diese Saison gesehen. Klar, aufs Jahr betrachtet waren sie wieder gut, weil da waren sie ja letztes Jahr sehr, sehr gut dabei. Aber dieses Jahr ist halt noch kein Sieg dabei rausgesprungen, also diese Saison. Das sind immer so zwei Seiten. Das erste halbe Jahr aus 2020 kann man sagen, Sheffield top und das zweite Halbjahr kann man
Ja,
sagen,
die liegen
flop.
halt länger in der Erinnerung zurück, deswegen denkt man eher an das Neue, wie du es gerade auch getan hast bei Arsenal.
Ja.
Ist ja völlig menschlich, immer eher an das aktuelle Geschehen zu denken. Ja, deswegen Sheffield auch, wenn ich jetzt in die Serie A denke, AC Milan war in letzter Saison sehr schlecht, in dieser Saison sieht schon besser aus. Allerdings eine Enttäuschung, ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt so benennen kann, aber ist für mich auch ein bisschen Inter Mailand. Die Saison war nicht gut, man hat nicht die Europa League gewonnen, trotz großem Favoriten, man hat sehr, sehr viel Geld investiert. Ich erinnere an Sanchez, Lukaku, Eriksen, der jetzt so unbedingt den Verein verlassen möchte. Den auch, denke ich mal, einige auf der Liste haben werden, unter anderem Arsenal, die unbedingt einen kreativen Spielmacher gebrauchen können und unbedingt einen holen wollen. Da hat man sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Jetzt steht man in der Liga aktuell auf Platz 2 da, allerdings. Da muss man auf die Champions League blicken. In dieser Gruppe, die war sicherlich nicht schwer. Trotzdem darf man nicht als Vierter rausfliegen. Die letzte Saison war auch nicht unbedingt gut. Da würde ich sie auch schon als kleine Enttäuschung ansehen.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Sie hatten zwar viele Spiele dabei, die auch gut waren, aber du sagst, dass als Vierter rausfliegen in der schwierigen Gruppe, aber trotzdem, wie du sagst, als Vierter sollte das nicht passieren. Letzte Saison haben sie zwar Europa League Finale erreicht, aber sie waren auch eigentlich absolut ja, die Favoriten, nachdem sie aus der Champions League ausgeschieden sind. Ja, schwierig, schwierig. Also finde ich okay, wenn man sagt, Enttäuschung ein Stück weit, aber da gab es natürlich viel größere Enttäuschungen. Hast du Juve eigentlich genannt? Weil ich meine, die sind da
Nee,
auch
Juve
gerade
habe
nur
ich nicht genannt.
Sechster, Champions League früh rausgeflogen, letzte Saison, beziehungsweise dieses Jahr.
Ja. Gut, da muss man dazu sagen, dass es in der Serie A zum einen recht knapp ist, zum anderen wurde auch, glaube ich, jetzt schon ein Spiel in der Tabelle, vielleicht ist abgezogen. Denn das Urteil, was bestand, dass Napoli das Spiel, weil sie nicht anreisen konnten, als 0-3 Niederlage gewertet bekommen und einen Punkt abgezogen bekommen, wurde zurückgenommen. Sprich, Neapel gegen Juventus Turin wird in kommender Zeit stattfinden. Wenn sie das gewinnen, sieht es schon wieder anders aus. Da hat man mit Tonale immer noch einen Mann, auf den man sich verlassen kann. Früh ausgeschieden in Champions League hast du auch gesagt, aber national sah es jetzt nicht so schlecht aus, deswegen würde ich sie ähnlich wie Inter einstufen, wie du es gerade getan hast. Den Erwartungen nicht gerecht werden, da kann man, denke ich, mit Dortmund nennen. In der Liga kein schlechtes Bild abgegeben, DFB-Pokal rausgeflogen, recht früh. In der Champions League war es am Ende PSG, da darf man definitiv dran scheitern und auch recht früh rausfliegen. Jetzt in der aktuellen Saison stehen sie auch nicht gut da, den Trainer schon gewechselt. Auch sie muss man bei diesem Award zumindest leicht auf dem Schirm haben, ähnlich wie die anderen Teams. Und wenn du keinen anderen mehr auf dem Schirm hast, würde ich jetzt auch die Kategorie wechseln.
Ja, nee, also Dortmund kann ich gerne noch mal kurz was sagen. Es sind auch wieder so zwei Seiten. Es gab Phasen, sage ich mal, in diesem Jahr, wo man gedacht hätte, wow, da läuft's jetzt. Ja, und jetzt gerade weiß man ja, wie die letzten Wochen verlaufen sind bei Dortmund. Jetzt letztes Bundesligaspiel, mal wieder souverän bei Union Berlin verloren. Ja, läuft einfach aktuell nicht so sehr, aber jetzt ist ja erstmal die Pause. Und dann gucken wir mal, genauso wie jetzt auch zum Beispiel bei Schalke, wie denn so es jetzt weitergeht.
Du hast es schon mehr oder weniger angesprochen, Dortmund, da muss man, denke ich mal, einen bei den Transfer des Jahres auf dem Schirm haben. Das natürlich Dortmund Erling Haaland am Anfang der Saison geholt. Die Liga dominiert mit Lewandowski zusammen im Sturm, also beide für ihr Team. Man merkt den Ausfall extrem. Er war jetzt ein paar Wochen raus, den ganzen Dezember, glaube ich. Da merkt man schon, wenn er wegfällt, das tut den Dortmunder extrem weh. Sie haben keinen wirklichen Ersatz. Und er hat die letzten Monate, würde ich schon beinahe sagen, das Team schon sehr auf seinen Schultern getragen. Sag erst mal was zu der Personalie.
Ja, auf jeden Fall, was du sagst. Ich meine, wenn man sich einfach mal das Spiel von Dortmund bei Berlin, also in Hertha, andersrum,
Hertha, ja.
bei Hertha in Berlin, also eben jetzt nicht das bei Union, anguckt, da lag es ja zur Halbzeit hinten und von den 5 Toren hat 4 Haaland gemacht. So. Und ohne Haaland hätten sie das Spiel vielleicht verloren oder zumindest nicht gewonnen. Also dem Spiel ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, wie wichtig Haaland eigentlich für Dortmund ist. Das sieht man ja auch an der Anzahl von den Toren. Und auch einfach, wie viele Tore er in der Champions League überall einfach jetzt schon geschossen hat. Der fehlt auf jeden Fall. Klar, Moukoko hat es auch ist nicht so schlecht gemacht, aber er ist halt immer noch 16 und du kannst ja nicht von ihm erwarten, dass er halt jetzt einfach mal easy einen Erling Haaland ersetzen kann und man gar nicht merkt, dass der fehlt. Aber ja, absoluter Top-Transfer. Ich meine, klar, man wusste auch in Salzburger Zeit, jo, der kann schon ganz gut Fußball spielen, hat ja auch in der Champions League gut rasiert bei Salzburg da. Aber ich glaube, er ist halt einfach nochmal deutlich besser gewesen, als man sich es eh schon erhofft hatte. Und ja, Wahnsinn, was der so trifft, was der für eine Mentalität hat, wie der nach 5 Toren immer noch welche machen will und da genauso drauf heiß ist, wie jetzt wird es 0-0 stehen. Wobei, da muss ich eine kleine negative Szene raussuchen, die mir einfällt, weil im Köln-Spiel, wo es ja 2-1 für Köln dann am Ende ausgegangen ist, hatte der in der Nachspielzeit eine Riesenchance, war frei vorm Tor. Das Tor war auch leer und der hat den Ball nicht richtig getroffen. Klar, kann mal passieren, wenn man überlegt, wie viele Bälle er dann doch sehr gut getroffen hat dieses Jahr.
Da gibt's ein schönes Zitat von Sandro Wagner zu. Er hat sich vorgenommen, als Experte nie zu sagen, dem muss man machen. Denn er sagt sich schon, er hat auch schon viele Dinge verschossen, wo er sagen müsste, dem muss er machen. Also das passiert halt jedem
Ja,
Stürmer mal. Das ist
klar.
natürlich auch. Er ist halt nur noch
Klar,
Mensch, ne?
klar.
Eine Person macht aus meiner Sicht diesen Award immer strittig und das ist Zlatan. Zlatan ist gekommen und hat Milan erobert. Sie sind on top of the league in der Hinrunde jetzt nach, ich weiß gar nicht, nach 13 Spieltagen. Wenn man nur die Rückrunde betrachtet, in Italien standen sie auch ganz oben. In der Europa League sieht es gut aus. Wenn Zlatan spielt, dann trifft er auch für Milan. Ich kann mal kurz die Statistiken raussuchen. Allerdings sind die aus meiner Sicht auch gar nicht so wichtig, denn Zlatan hat eine Sache, die wenige Spieler haben. Er macht alle Spieler um sich herum besser. Da fällt mir unter anderem auch noch ein Bruno ein, den man bei Transfer des Jahres genauso noch dazu ziehen muss.
Ja.
Bruno hat das gleiche Game wie Zlatan, er macht alle um sich herum besser. Und wenn man guckt, wie wir noch vor einem Jahr, also heute vor einem Jahr, über Milan gesprochen hätten, denn da hätten wir drüber gesprochen, hätten gesagt, denke ich mal, dass sie ein Team sind, auf das man sich gar nicht mehr verlassen kann und wirklich einen mächtigen Abstieg die letzten Jahre hingelegt haben. Zlatan übrigens in der Serie A in 6 Spielen mit 10 Toren, auch das zeigt nochmal seine Wichtigkeit. Allerdings sage ich ja, das, was für mich viel wichtiger ist, dass er die Spieler um sich herum besser macht und das mit 39 Jahren auch ablösefrei. Das war für mich ein ähnlicher Königstransfer.
Ja, auf jeden Fall. Und genauso wie Bruno Fernandes, ja, machen die eine super Sache bei ihren Vereinen jeweils, gerade jetzt auch Zlatan, wie der einfach mit seinem Alter, ich meine, der ist unglaublich alt für Fußballalter, sag ich mal, aber er schießt trotzdem noch seine Tore, der sieht aus wie, keine Ahnung, gerade 30 geworden, wie der sich verhält auf Platz, ist echt überragend.
Und ist er noch so motiviert?
Ja. Weil
Ja.
ich Wenn ich jetzt eine Einschätzung geben müsste, wenn es jetzt, sage ich mal, wirklich ein offizielles Rating von der UEFA oder es gibt eine Umfrage oder so, glaube ich schon, dass die meisten Haaland sagen werden, aber
Nee, ich glaube, international ist ja schon Bruno ein bisschen höher angesehen. Denn auch was er aus United gemacht hat, wie viel besser er ihn gemacht hat, 13 Spiele, 9 Tore, 5 Vorlagen in diesem Jahr. Ich glaube, international, weil die Premier League noch höher angesehen ist, wird da Bruno den Award gewinnen.
ja, schwierig. Also ich glaube, da kann man gut drüber diskutieren. Vielleicht wäre.
Ja, ich denke mal, das beste Beispiel aus meiner Sicht ist dafür der Alisson Neuer Vergleich. Neuer gewinnt Torhüter des Jahres, wovon Journalisten, Kapitän und Trainern gestimmt werden. Und dann den Fan Award, wo das in der Team des Jahres steht, Alisson Becker. Ich denke mal, das ist der beste Vergleich dafür, denn ich würde sagen, Neuer war, was die Leistung angeht, das sagen alle Titel und die Statistiken noch eine Stufe über ihn. Und ich denke mal, das ist der beste Beweis
Ja.
dafür.
Ja, da kommt es halt voll drauf an, wer stimmt halt dafür. Sind das wirklich Experten, Journalisten oder sind es halt wirklich Fans, die einfach, keine Ahnung, Liverpool-Fans sind und sich dann denken, ja komm, wer vote ich für Alisson Becker, wo die eigentlich selber wissen, dass Neuer besser war. Oder in dem Fall ManU-Fans, jo, vote ich für Bruno Fernandes, obwohl ich Haaland eigentlich auch nicht so schlecht finde. Ist ja halt dann auch meistens nicht so parteiisch, wenn dann wirklich die jeweiligen Fans dann von den Vereinen voten können, wo die Spieler dann halt auch sind. Aber ja, wäre auf jeden Fall ein gutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ja, alle drei genannten Spieler kann man da auf jeden Fall auf die Nummer 1 packen und da kann man jetzt auch keinen davon wirklich wegsprechen. Alle haben es verdient.
National gab es, denke ich, noch einen weiteren Königstransfer, den haben wir auch schon leicht angeschnitten. Max Kruse natürlich ablösefrei gekommen, hat einige Elber reingemacht, aber auch er mit seiner Mentalität. Kruse ist auch ein Spieler, den kann man von der Mentalität nicht richtig beschreiben, denn er hat natürlich auch schon einige genug Skandale gehabt. Hat aber gesagt, bei seiner Ankunft in Berlin als ersten Satz oder als einer seiner ersten Sätze, er ist nicht hier, um Party zu machen. Auch das sagt so einiges über den Charakter aus, dass das auch eine schnelle Frage ist, ob er hier ist, um Party zu machen. Diese Saison 10 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen, jetzt leider verletzt. Allerdings für eine Nullnummer geholt und deswegen würde ich sagen, ist das auch ein Königstransfer.
Auf jeden Fall. Ja, mega der Typ einfach. Was ich halt aber auch sehr, sehr cool finde, was mich auch positiv überrascht hat, Max Kruse war ja jetzt verletzt, beziehungsweise ist er, glaube ich, immer noch. Und bei dem Bayern-Spiel haben mir alle gesagt, ja, Max Kruse fehlt, Union kriegt eh vorne nichts hin und die haben es trotzdem super gemacht. Das ist halt auch der Unterschied zum BVB, dass wenn der Top-Stürmer da fehlt, dann gibt es halt bei Union dann doch nicht so Riesenprobleme, was ich auch sehr überraschend fand.
Die haben halt einen, der Flanken schlagen kann,
Ja.
ne? Ich sage, da sind ja auch, Beide Tore gegen BVB beim Sieg nach einer Flanke gefallen, gegen Bayern beim Unentschieden das Tor auch nach einer Flanke gefallen. Und wenn du einen wie Trimmer hast, der die Flanken da reingibt, wie Lionel Messi zu seinen besten Zeiten, dann hast du auch eine ziemliche Waffe, die kaum ein anderes Team
Ja,
national
auf
hat.
jeden Fall.
Ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie und das ist Talent des Jahres. Talent des Jahres eher gemeint, auf welche Talente man ein Auge werfen sollte. Wenn ich jetzt auf das National blicke, fallen mir drei Namen direkt ein. Haaland zähle ich jetzt nicht mehr unbedingt dazu, weil er hat schon gezeigt, dass er zur Weltklasse gehört und nicht mehr wirklich Talent ist. Deswegen eher würde ich bei Dortmund in Richtung Reiner tendieren. Er zeigt Qualitäten bzw. Ansätze von großen Qualitäten, hat einen super Schuss, denkt, wie ich finde, sehr gut für sein Alter, ist sehr gut am Ball, hat auch eine schöne Mentalität, vielleicht schon ein bisschen viel. Er sagt, er möchte in den kommenden Jahren ein Top 10 Spieler der Welt werden, das ist vielleicht schon direkt ein bisschen viel. Allerdings auch US-Amerikaner, auch das sehr interessant. Warum? Weil sie ein sehr junges Team haben. McKennie kann man auch nennen, andere Spieler, Serginho Dest. Also die US-Amerikaner haben wirklich mittlerweile gute Fußballer, und da gehört er auch zu. Andere Namen, natürlich Florian Wirtz
Ja,
von
auf jeden Fall.
Leverkusen, der heute seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Sein Vertrag ging eigentlich bis 2022. Die Leistung hat man jetzt angepasst und er hat jetzt einen Vertrag bis 2023. Bellarabi betitelt ihn als geisteskrank, weil er schon so gut ist für sein Alter. Mittlerweile schon am Marktwert in Höhe von 24 Millionen Euro. In der Liga schon 4 Torvorlagen und 2 Tore. Auch international schon 2 Tore und ein Assist. Auch er spielt da auf einem Niveau, welches man von Havertz in dem Alter gesehen hat, allerdings von nicht vielen sonst. Und natürlich noch abschließend, ah nein, Dortmund, zwar bei Dortmund, aber ich muss mal auch noch einen weiteren nennen. Moukoko natürlich, zu dem kannst du gleich gerne noch ein paar Worte verlieren. Und bei Bayern würde ich nur sagen, Musiala auch, was er gezeigt hat, was für eine Schusstechnik hat, wie dribbling stark er ist, wie stark er im 1 gegen 1 ist. Da sollte sich meiner Meinung nach, und da können wir gleich noch kurz drüber sprechen, Jogi Löw beeilen und versuchen, ihn schnell als deutschen Nationalspieler klarzumachen.
Ja, würde auf jeden Fall nicht schaden, wenn er für Deutschland spielen könnte. Klar weiß man nicht, wo er in 5 Jahren steht, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Zu Moukoko finde ich halt schwierig. Klar, ich meine, er ist 16, er spielt Bundesliga, hat jetzt auch schon Bundesliga-Tor gemacht. Der macht seinen Job super gut und wenn man halt überlegt, dass er 16 ist, dann macht es halt nochmal besser. Aber das Schwierige ist halt, er ist halt erst so seit. Ja, im Training seit ein paar Monaten dabei und im Spielen eigentlich erst seit einem Monat. Deswegen finde ich es halt schwierig zu sagen, ja, okay, bei denen kann man Talent des Jahres nennen, weil ich meine, das geht ja dann ab dem 1.1. und da war er noch gar nicht auf der Bildfläche. Klar, man hat mal gehört, dass der da in den, weiß ich nicht, U20 oder so alles rasiert. Aber das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber finde ich völlig okay, natürlich, wenn man ihn nennt. Florian Wirtz würde ich da aus, ja, nationaler Sicht. Ich glaube schon auf Platz 1 packen. Reiner aber auch direkt dahinter, wie du es sagst. Musiala macht es auch gut, gerade wenn man legt, wie viele ja, gute Spieler Bayern ja Mittelfeld bzw. offensives Mittelfeld so hat. Und dass er da trotzdem die Minuten bekommt und dann sogar auch gute Performance zeigt. Ich erinnere mich an das Tor gegen Leipzig, was sehr, sehr schön war von ihm.
Gegen Leverkusen auch einen schönen Schuss aus der Distanz gehabt, an den Pfosten gesetzt.
Ja. Ich habe eben kurz überlegt, Jude Bellingham, weil ich meine, man darf immer noch nicht vergessen, dass der Typ 17 ist und auch relativ regelmäßig
Ja.
spielt, aber er hat jetzt noch nicht die überragenden Leistungen gebracht, deswegen finde ich es auch schwierig. Und es ist halt allgemein schwierig, gerade klar, Reiner kann man zwar auch verstehen, aber so wie Dortmund ja auch aktuell performt in der Saison mit Platz 5 jetzt aktuell, was auf jeden Fall schon unter den Ansprüchen ist. Ist es halt schwierig, da einen auf jeden Fall zu nennen, außer Haaland, finde ich. So was Performance angeht.
Ja, international tue ich mir auch sehr schwer, da steckt man natürlich nicht so tief drin. Maldini von AC Milan würde ich da natürlich nennen, der schon sehr, sehr gut ist für sein Alter. Einen anderen Spieler, den ich im Kopf habe, dessen Name mir gerade entfallen ist, komme ich gleich sicherlich immer drauf. Allerdings Maldini, natürlich immer noch Mbappé. Der gehört jetzt schon zur Weltspitze, allerdings ist da noch viel, viel Potenzial, welches er noch nicht ausgenutzt. Auch ihn sollte man noch dazu benennen. Man United hat, denke ich mal, auch ein, zwei interessante Spieler. Da hat man Rashford, der noch einige Schritte gehen möchte.
Ja, also,
Greenwood, den kann man auch da nennen. Allgemein die Engländer, was die nächsten Jahre angeht, hast du schon angesprochen, Bellingham, Trent Alexander-Arnold, der auch noch sehr jung ist, da hat man schon einige Spieler, auf die man sich als Engländer freuen darf.
ja, man muss auch, was jetzt die Zukunft von England betrifft, auch Jadon Sancho nennen, auch wenn natürlich aktuell eher nicht so performt. Aber wir reden ja auch da wieder vom ganzen Jahr und den ersten Teil vom Jahr hat er ja gut gemacht. Und jetzt hat er ja auch wieder gegen Braunschweig getroffen. Ich meine, klar, das wird jetzt nicht den Knoten lösen, weil das war jetzt nicht das schwierigste Tor. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass er halt immer noch jung ist und dass er halt jetzt nicht jahrelang immer performen kann. Da sind dann auch mal ein paar Monate dabei, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Und wenn er das dann einfach in 2021, in den nächsten einigen Wochen dann wieder hinkriegt, langsam in die Spur zu kommen, dann redet in 2 Jahren auch keiner mehr darüber, dass er mal hier ein paar Monate hat, wo es nicht so lief. International Barcelona, vielleicht Ansu Fati. Klar, der ist jetzt auch schon, glaube ich, seit einem Jahr im Business drin, aber würde ich trotzdem als Talent noch bezeichnen.
Ja, das stimmt.
Ja, sonst auch eher schwierig. Real Madrid hat natürlich auch ihre, sag ich mal, Brasilianer da vorne.
Ødegaard.
Ja, den natürlich auch. Könnte man auch nennen. Es ist halt immer auch schwierig, finde ich, zu sagen, okay, ab wann ist ein Talent kein Talent mehr? Wie du das jetzt eben mit Haaland gesagt hast. Da werden manche wahrscheinlich sagen, hey, der ist noch ein Talent, andere nicht. Kommt halt immer darauf an, wie man es definiert.
Ja. Damit können wir es, denke ich, aber belassen in dieser Folge, außer du hast noch was zu sagen. Aber ich denke mal, wir sind erstmal durch.
Nee, wir sind erstmal durch. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal bei Real Madrid rein. Ich meine halt eben damit Rodrigo und Vinicius Junior. Das sind ja auch beide 2000er und 2001er Jahrgänge. Ja, die kann man auf jeden Fall noch nennen. Aber wie du sagst, das reicht jetzt auch. Wir sind hier jetzt schon fast bei 40 Minuten wieder. Ich meine, wir reden hier nur über Awards und nicht über neuen Bundesligaspiele, die sich länger mal hinziehen können, wie wir in der letzten Folge gemerkt haben.
Definitiv.
Ja, und klar, man könnte jetzt auch noch sicherlich ganz viele andere Awards geben, aber ich denke mal, die hauptsächlichen haben wir jetzt abgedeckt. Und man kann es dann auch übertreiben mit Awards, weil so toll war das ja jetzt auch nicht.
Genau. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Dir gehören wie immer die letzten Worte.
Ja, das ist sehr nett von dir, dass mir wie immer die letzten Worte gehören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe mal, ihr seht die Awards auch so ähnlich, wie wir das sehen. Das wäre ja supi. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.